Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es in diesem Podcast immer noch um den Strom und die Tomaten, aber heute mit dem Zusatz Bio oder Öko. Also was im Supermarkt die Biotomate aus ökologischem Anbau ist, das ist im Strom der Ökostromtarif. Etwa ein Drittel aller Haushalte in Deutschland bezieht inzwischen diesen Ökostrom. Viele glauben, dass dieser Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt, wie bei der Tomate, für die es ein bestimmtes Biosiegel gibt. Ja, wer sein grünes Gewissen pflegen will, der kauft also nicht nur nachhaltig, fair, regional und biologisch dynamisch korrekt die Lebensmittel ein, sondern auch den Strom. Aber was bedeutet eigentlich Ökostrom ganz genau? Woher stammt er? Wo wird er geerntet? Wie kommt er in den Vertrieb? Und wie viel Erneuerbare stecken wirklich drin? Das ist offen gestanden ziemlich komplex. Und um es anschaulich zu machen, begleiten wir heute erneut unsere Tomateneinkäuferin Oma Krause zum Wochenmarkt. Und dort trifft sie auf Tomaten Rudi. Das ist der Händler ihres Vertrauens. Das sind zwei Sprechrollen, es ist ein Dialog. Und dazu habe ich mir wieder zwei markante Stimmen ins Studio geholt, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr bei unserem Sommer- und dem Weihnachtsquiz mitgemacht habt. Es sind meine Kollegin Katrin Dietl und mein Kollege Marlon Matthäus. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Danke.
Ja, es geht um den Ökostrom. Jetzt mal bei euch, Hand aufs Herz. Was für einen Stromtarif habt ihr denn? So einen konventionellen oder seid ihr auch so Ökos?
Wir sind zu Hause tatsächlich auch so Ökos und haben tatsächlich auch einen Ökostromtarif.
Mhm. Den Anbieter nennen wir hier nicht, wir sind hier ganz neutral. Und bei dir, Marlon, auch ganz der Öko?
Ja, wir haben auch so einen freilaufenden Tarif.
Ja, so ja, aus Freilandhaltung.
Ja, Freilandhaltung, tatsächlich.
Ja, also es kommt jetzt eine Aufgabe auf euch zu, die sehr anspruchsvoll ist. Ihr kennt das vielleicht von früher aus der Schule. Musstet ihr da auch mit verteilten Rollen manchmal lesen oder kennt ihr das nicht so?
Nee, eher weniger tatsächlich. Man musste bei uns immer Gedichte aufsagen und dann vorne an die Tafel treten und dann was vortragen. Das fand ich immer ganz schlimm.
Doch, ich glaube, Faust haben wir mit verteilten Rollen gelesen.
Und das hat viel Spaß gemacht.
Ja, es hat ganz viel Spaß gemacht, wirklich. Und ich finde es auch schön, dass wir in deinem Podcast jetzt auch mittlerweile Sprechrollen übernehmen dürfen und nicht nur mit unserem Unwissen glänzen dürfen.
Ja, es wird immer anspruchsvoller.
Es wird immer anspruchsvoller.
Wir haben hier zwei Rollen und die Rolle der Oma Krause übernimmt Katrin Dietl und die Rolle des Tomaten-Rudi übernimmt Marlon Matthäus und ich spreche die Überleitungen.
Du Rudi, meine Kunden verlangen jetzt immer häufiger Biotomaten, am liebsten aus der Region. Was kannst du mir da anbieten?
Ah, das tut mir jetzt aber leid. Also Ökotomaten aus Deutschland, die habe ich nicht im Sortiment. Weil unsere Biotomatenbauern, die bekommen ja über das Biotomateneinspeisegesetz feste Abnahmepreise garantiert. Die haben es nicht nötig, ihre Tomaten an uns Großhändler zu verkaufen.
Tomaten-Rudi zeigt auf einen riesigen Berg von Tomaten, die sich neben seinem Marktstand auftürmen.
Da liegt einfach alles durcheinander. Biotomaten, Gentomaten, Pestizidtomaten. Die sehen zwar rot aus, aber wir sagen dazu Grautomaten.
Ja, aber was soll ich denn jetzt meinen Kunden sagen, wenn ich da mit leeren Händen zurückkomme?
Kannst auch im Ausland kaufen. Da gibt's reichlich Biotomaten.
Ja, aber kann ich mich denn darauf verlassen, dass wenn da Bio draufsteht, auch wirklich Bio drin ist?
Tomaten-Rudi zuckt mit den Schultern.
Ja, das kommt jetzt halt drauf an. Ich kann dir zum Beispiel Biotomaten aus norwegischer Aquakultur anbieten. Die produzieren die in Hülle und Fülle. Die sind gerade echt günstig.
Oma Krause blickt skeptisch auf den Berg der Grautomaten.
Wie kannst du denn kontrollieren, ob sie dir nicht doch eine konventionelle Tomate unterjubeln? Die sehen doch alle völlig gleich aus.
Ja, das geht offiziell nicht, weil die norwegischen Tomatenbauern, die müssen für jeden Zentner Biotomaten, den sie in den Handel bringen, ein Zertifikat vorweisen. Das nennt sich dann Herkunftsnachweis. Und darüber führt das Bundestomatenamt in Dessau ein Register. Wenn ich als Bauer Biotomaten verkaufen will, muss ich für die gleiche Menge Öko-Zertifikate einkaufen. Und das Amt entwertet das Zertifikat dann wie eine Busfahrkarte.
Das kommt mir aber ein bisschen merkwürdig vor.
Tomaten-Rudi zwinkert ihr zu.
Ja, man kann da auch natürlich ein wenig schummeln. Wenn zum Beispiel ein konventionell arbeitender spanischer Bauer an deutsche Kunden Biotomaten verkaufen will, dann kauft er einfach in Norwegen eine entsprechende Menge Öko-Zertifikate ein. Bei diesen zurzeit war spottenbillig. Und diese Zertifikate klebt er einfach auf seine Kunstdünger-Tomaten und bringt sie in den Handel. Das nennt sich ETCS, European Tomato Certification System. Die Kunden merken das gar nicht. Hauptsache Öko und es kostet nichts.
Meine Kunden wollen doch aber gute Ware, richtig Bio, keine Mogelpackung.
Ja, aber dann müssen deine Kunden halt was draufzahlen. Es gibt da zwei, drei, ich sag mal, Luxuszertifikate. Da verpflichtet sich ein Biotomatenbauer, einen gewissen kleinen Prozentsatz aus dem Verkaufserlös der Herkunftsnachweise dafür zu verwenden, neue ökologisch bewirtschaftete Felder anzulegen, in neue Anbaumethoden zu investieren oder dafür zu werben, dass weniger Tomaten weggeschmissen, sie also effizienter verwendet werden. Da gibt es die OK-Tomaten, das grüne Tomatenlabel und die Siegel vom TÜV Nord und vom TÜV Süd.
Und auf die kann ich mich dann auch wirklich verlassen?
Ja, wer weiß. Aber beim grünen Tomatenlabel schauen denen eine Reihe von Umwelt- und Naturschutzverbänden auf die Finger, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.
Und hast du denn auch immer genug Biotomaten auf Lager?
Kein Problem. Solange die meisten Kunden in Europa konventionelle Tomaten verlangen, gibt es bei den Zertifikaten gar keine Engpässe. Ganz im Gegenteil, die Norweger bieten ihre Öko-Zertifikate an wie Sauerbier. Deshalb sind die Biotomaten ja inzwischen genauso billig wie der normale Strom.
Oma Krause denkt eine Weile nach. Sie zweifelt, ob sie auf diese Weise wirklich gute Ware bekommt.
Wie ist es denn eigentlich geschmacklich? Ist das Aroma wirklich besser?
Tomatenrudi greift jetzt in den Berg hinter sich und holt zwei Tomaten hervor. Er reicht sie Oma Krause über den Tresen seines Marktstandes. Sie probiert die beiden Tomaten und sieht ihn erstaunt an.
Überhaupt kein Unterschied.
Es geht doch bei den Tomaten nicht um gutes Aroma. Es geht um das gute Gefühl.
Ja, vielen Dank ihr beiden fürs Mitmachen. Die energiewirtschaftlich korrekten Bezeichnungen habe ich in diesem Rollenspiel natürlich etwas verändert. Aus dem Bundesumweltamt habe ich Bundestomatenamt gemacht, aus dem grüner Stromlabel das grüne Tomatenlabel und aus OK Power OK Tomaten. Und das European Tomato Certificate System heißt in Wirklichkeit European Energy Certificate System. Guarantee of Origin. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Wir werden der ganzen Sache jetzt noch ein wenig auf den Grund gehen. Und in dieser Podcast-Folge gibt es tatsächlich noch einen dritten Gast. Der kommt später zu Wort. Ich danke euch.
Sehr gerne.
Ciao.
Tschüss.
Die entscheidende Frage beim Ökostrom ist nicht, ist mein Strom immer und jederzeit grün und immer bio, Tag und Nacht, im Sommer, im Winter? Es geht bei diesem Ökostromprodukt darum, ob man mit seinem Vertrag wirklich den Ausbau erneuerbarer Energien fördert und damit CO2-Emissionen reduziert oder eben nicht. So, wenn man jetzt auf einem der üblichen Vergleichsportale sucht, kann man das nur sehr schwer wirklich erkennen. Die weniger grünen Stromprodukte haben Kennzeichnungen wie Öko oder Ökobasis. Die ambitionierteren Ökostromprodukte heißen dann Öko-Klima Plus oder Öko-Plus. Hinter diesen Plus-Produkten stecken dann meistens diese erwähnten Qualitätssiegel, wie eben OK-Power oder grüner Strom oder eben vom TÜV. Oder zum Beispiel auch von Greenpeace mit einem eigenen Stromprodukt. Hinter dem Siegel OK Power verbirgt sich zum Beispiel der gemeinnützige Verein Energievision. Der wiederum wurde vor 25 Jahren vom Öko-Institut in Freiburg und einem Hamburger Forschungsinstitut gegründet. Sehr populär ist das Label Grüner Strom. Das wiederum wurde von mehreren Umweltverbänden wie BUND, NABU, Naturschutzring und anderen ins Leben gerufen. Und es gibt dieses Gütesiegel seit 1998. Die Idee dabei ist, dass pro verbrauchter Kilowattstunde ein fester Betrag in den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland investiert wird. Und für normale Haushaltskunden wie mich zum Beispiel sind das 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Und über dieses Label grüner Strom wurden nach Angaben dieser Verbände bisher rund 100 Millionen Euro in Energiewendeprojekte investiert. So, das klingt jetzt erstmal viel auf den ersten Blick, aber über einen Zeitraum von über 25 Jahren sind das im Jahr rund 4 Millionen Euro. Da wird es dann schon wieder ein bisschen weniger. Und wenn man sich überlegt, dass im gleichen Zeitraum, also über die letzten 25 Jahre, weit über 400 Milliarden Euro und allein im letzten Jahr über 30 Milliarden Euro vorwiegend eben auf Basis des erneuerbaren Energiengesetzes in Windräder, in Solar- oder Biogasanlagen investiert wurden in Deutschland, dann ist das, ehrlich gesagt, wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, wahrscheinlich sind vorhin aus dem kleinen Rollenspiel noch einige Fragen offen geblieben und ich hatte ja angekündigt, dass noch ein weiterer Gast im Studio heute ist. Es ist mein Kollege Laurin Vierer, der ist Energiemarktexperte bei 50 Hertz. Herzlich willkommen, Laurin.
Hallihallo. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Ja, schön, dass wir über diese doch ziemlich komplizierte Materie sprechen können, über Ökostrom. Also über die Herkunft dieses Ökostroms haben wir jetzt schon einigermaßen informiert. Aber da bleiben trotzdem noch ein paar Fragen offen. Zum Beispiel war jetzt die Rede davon, dass eben dieser Ökostrom vorwiegend aus Norwegen kommt. Wieso ausgerechnet aus Norwegen?
Weil Norwegen, glaube ich, die besten Anbaubedingungen für Tomaten hat.
Nein. Gut. Wir haben das Feld der Tomaten jetzt verlassen. Wir sind jetzt beim Strom. Also der Strom wird in Norwegen also schön ökologisch angebaut. Aber was haben die da für Felder, wo sie den Strom anbauen?
Norwegen hat einfach enorm viel. Wahrscheinlich über 100% ihres Bedarfs können sie aus erneuerbaren Energiequellen decken. Das sind wahrscheinlich vor allem Laufwasserkraftwerke. Und die haben einfach Ökostrom in Hülle und Fülle.
Den im Überschuss quasi, den sie dann auf diesem Markt anbieten können. Aber es gibt noch so andere interessante Herkunftsländer wie Island zum Beispiel. Die haben ja nun nicht mal eine Stromverbindung nach Europa, aber das spielt bei diesem Zertifikatesystem offenbar gar keine Rolle, oder?
Ja, aktuell spielt es keine Rolle, dass sie einfach gar keine Anbindung haben an uns. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt ein Stromelektron, um mal weg von den Tomaten zu gehen, bin, dann kann ich gar nicht über eine Stromleitung hierher wandern. Im aktuellen Zertifizierungssystem ist es tatsächlich dennoch möglich, einfach die Zertifikate hier zu handeln, zu entwerten und zu nutzen. Ist aber eins von den Problemen, worüber wir auch später wahrscheinlich sprechen werden, eben, dass im aktuellen System die physischen Gegebenheiten einfach keine große Berücksichtigung finden.
Ist ein bilanzielles System, ne? Deswegen, Island hat eben auch viel Wasserkraft, wenig verbraucht. Die haben da eben auch das letztendlich im Überfluss. Österreich ist auch noch so ein Herkunftsland, auch mit viel Wasser. Also alles so Länder, die viel Wasserkraft verfügen, beteiligen sich auch rege an diesem Zertifikate hat. Ne? Jetzt fragt man sich natürlich so als normaler Stromverbraucher, jetzt haben wir so viele Windräder hier in Deutschland und PV-Anlagen und so viel hohen Anteil an Ökostrom, wieso kann denn dieser Strom nicht aus Deutschland sozusagen kommen? Und da fällt immer ein bestimmtes Stichwort, das sogenannte Doppelvermarktungsverbot. Was bedeutet das eigentlich?
Vielleicht darf ich, bevor ich diese Frage beantworte, nochmal eine wichtige Sache, die gerade schon ein bisschen angeklungen ist, nochmal herausstellen. Wenn ich eine Tomate unter das Mikroskop lege, dann, wenn ich ein geübter Biologe und Lebensmittelchemiker bin, dann kann ich eine Biotomate wahrscheinlich von einer, ich glaube, Pestizidtomate hast du es genannt, unterscheiden. Dann sehe ich da Moleküle, da ist einmal ein Pestizid drin oder beim Biofleisch sehe ich, dass die Kuh glücklich war und so weiter. Das ist beim Strom eben anders. Dieser Strom hat eigentlich in dem Moment, wo er ins Netz fließt, diese Eigenschaft, die hängt nicht fest an ihm dran, wo er herkommt. Das heißt, ich muss die separat eigentlich mitführen, diese Eigenschaft. Und kann sie aber auch separat handeln. Und deswegen kann ich auch Ökostrom aus Island in Deutschland entwerten und benutzen. Bei dem Doppelvermarktungsverbot spielt es auch eine Rolle. Das ist nämlich so, dass in Deutschland gibt es dieses EEG, da werden sehr viele Anlagen gefördert. Und dann war die Idee, ich kann ja diese Eigenschaft, dass ein Strom eine gewisse Qualität hat, kann ich ja nicht doppelt verkaufen. Ich kann ja nicht dir den Ökostrom verkaufen und deinem Nachbarn nochmal. Und die Idee dahinter war, EEG-geförderte Anlagen, die sind ja durch die Gesamt- oder die Bevölkerung gefördert, weil das sind Steuergelder, die da reinfließen zum Beispiel. Dann hat der Mensch ja schon einen gewissen Anteil daran erwirtschaftet, steht ihm zu. Das heißt, diese Anlagen können nicht nochmal Zertifikate kriegen für das, was
für die gleiche Leistung doppelt bezahlt letztendlich.
Genau, ja. Und das verbirgt sich hinter diesem Doppelvermarktungsverbot. Und da sind aktuell noch ein Großteil der Anlagen drin. Deswegen haben wir auch verhältnismäßig wenig Zertifikate in Deutschland, die man eigentlich handeln kann. Der Anteil nimmt aber jetzt ab.
Der Anteil nimmt im Prinzip zu, ne? Weil die EEG-Förderung ist begrenzt auf 20 Jahre. Und das wurde 2000 so eingeführt, dann kamen die ersten Windkraftanlagen, Solaranlagen und viele fallen so nach und nach aus dieser Förderung raus. Und dann könnten die eben auch an diesem Zertifikatehandel dann teilnehmen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu diesen Herkunftsnachweisen, weil da gibt es was ganz Interessantes, was hier auch bei 5CH sozusagen mitentwickelt worden ist oder mit auf den Weg gebracht worden ist, so im Grunde wie so eine Art Pilotprojekt, kann man sagen. Mhm. Das sind sogenannte granulare Herkunftsnachweise oder granulare Zertifikate. Was verbirgt sich dahinter?
Mhm. Also bisher ist es ja so, das System, dass wir Zertifikate über die Zeit und über den Ort hinweg handeln können. Das heißt, wir können einen Energieverbrauch aus dem letzten Jahr, dann sage ich, ich habe 2000 Kilowattstunden verbraucht und dann kauft mein Stromlieferant für mich Zertifikate aus Island, die aus dem vorletzten Jahr vielleicht waren.
Also vollkommen egal, das erzeugt worden ist.
Wann das erzeugt worden ist und auch, ob diese Elektronen hätten zu mir überhaupt wandern können.
Genau. Ne?
Und bei den granularen Zertifikaten ist eben der Ansatz, wir sagen, wir machen jetzt wirklich kleinscheibig. Das heißt, wir wollen eigentlich ins Viertelstunden- oder Stundenraster gehen. Das heißt, mein Verbrauch müsste dann wirklich mit einer Erzeugung, die zeitgleich passiert ist, übereinander liegen. Und was wir auch sagen ist, wir wollen eigentlich auch diese physikalischen Eigenschaften des Netzes berücksichtigen und sagen, ich kann nur Zertifikate nutzen, dessen Strom ich auch bekommen haben könnte durch die physikalischen Eigenschaften des Netzes. Und zu Island, wie gesagt, steht gar keine Verbindung. Das heißt, dann werden Zertifikate aus Island gar nicht mehr hier nutzbar.
Aber auch aus Norwegen dann auch nur begrenzt, weil die Leitungskapazitäten zwischen Norwegen und Deutschland sind eben auch limitiert. Da gibt es nicht so viele Interkonnektoren. Also es würde sich dann eben doch mehr auf den heimischen Markt sozusagen fokussieren. Was müssten denn, sagen wir mal, für Bedingungen erfüllt sein, damit sowas wie von dir geschildert, solche granularen Zertifikate überhaupt gehandelt werden können? Ich meine, jetzt erstmal auf der gesetzgeberischen, regulatorischen Seite. Zu den technischen Themen kommen wir vielleicht nochmal. Aber das Problem des Doppelvermarktungsverbotes würde ja trotzdem erstmal weiterhin bestehen, ne?
Das würde weiterhin bestehen, wobei ich da auch schon in der Branche einiges an Bewegungen bemerke, dass es da Diskussionswille und Diskussionsbereitschaft auch gibt. Und man muss ja auch sagen, dass die Zertifikatspreise aktuell ziemlich am Boden liegen. Das ist quasi der Mehrwert für den Endkunden. Ob ich jetzt einen Grünstromtarif abschließe oder einen Graustromtarif, kostet mich fast dasselbe. Ich kriege quasi ein gutes Gefühl für
nichts.
Für nichts. Ich musste nichts dafür tun. Genau. Mit diesem System würden wir aber auch einfach einen erheblichen Schub kriegen bei der Transparenz. Weil es dann wirklich, man könnte sich vorstellen, Systeme wie, ich sitze im Zug und ich kann auf einer App sehen, aus welchem Windrad mein Zug gerade gespeist wird. Das sind natürlich noch so ein bisschen Zukunftsszenarien. Live die Darstellung haben wir noch nicht. Was wir machen wollen, ist in dem Pilotprojekt quasi so, dass man mit wenig Tagen Verzug sehen kann, ich wurde jetzt an dem Tag durch diese Anlage versorgt in dieser Viertelstunde. Das ist das, woran wir da gerade arbeiten.
Also sind wir jetzt als Privatmenschen sozusagen, wir sind jetzt nicht wahrscheinlich die Hauptzielgruppe, aber wir hätten dann quasi die Möglichkeit, über eine App nachzuvollziehen, vorgestern habe ich zu 80% meinen Strombedarf aus echtem Ökostrom, aus heimischer Erzeugung sozusagen decken können. Ne? Und dann hätte ich mit dieser App irgendwie die Möglichkeit zu sagen, 80%, das reicht mir nicht, ich will aber irgendwie auf 90 kommen. Und durch geschicktes Verbrauchsverhalten könnte man das dann irgendwie noch optimieren, ja?
Genau, also ich kann dann entweder sagen, gut, ich will wirklich 90% haben, ich kaufe jetzt die Zertifikate, die wirklich ein bisschen teurer sind, weil die letzten Prozent sind immer die teuersten. Oder ich arbeite daran, meinen Verbrauch zu verschieben. Ich verschiebe meine Waschmaschine, meinen Elektroautoladen in Zeiten, wo einfach die Zertifikate günstiger sind. Und dann kann ich halt wirklich, dass es das äquivalent ist, ich kann auf der Tomate sehen, das kommt von dem Bauer XY und der ist in diesem Postleitzahlgebiet mit seinem Hof ansässig. Ne?
Also granular ist ja, Begriff kennt man ja, Granulat, ne, wenn Winter irgendwas auf die Straße streut, weil es glatt ist. Also Granulat ist ja sowas Feinkörniges. Wie feinkörnig wären denn diese Zertifikate? In welchem zeitlichen Abstand würden die dann sozusagen ausgestellt? Jede Minute, jede Sekunde oder jede Stunde oder was ist da so die Vorstellung?
Ja, also die deutsche und europäische Energiewirtschaft, die funktioniert weitestgehend im 15-Minuten-Takt. Und das ist, glaube ich, auch ein derzeitig sinnvoller Takt, den ich da avisieren würde.
Weil die Strombörse auch in diesem 15-Minuten-Takt noch weitgehend.
Genau, ja. Ich muss aber auch sagen, alles ist besser als das bisherige System. Ne? Ja. Also ich wäre auch total einverstanden, wenn man sagt, das Zielbild 2045 ist 15 Minuten scharf. Und bis dahin machen wir aber ein System, wir versuchen es erstmal 15 Minuten scharf zu machen. Wenn wir das Verbrauch und Erzeugung nicht matchen können, dann versuchen wir es tagesscharf zu machen. Wenn das nicht erschöpft ist, machen wir es monatsscharf. Und dann habe ich so ein bisschen wie auf deiner Stromrechnung, da habt ihr, glaube ich, letztens drüber geredet, unten ein Portendiagramm und dann kann ich sehen, 10% wurden 15 Minuten scharf gematcht, 20% wurden tagesscharf und der Rest dann monatsscharf. Ich glaube, das wäre so der Weg dahin, wo wir dann quasi auch alle mitnehmen können, alle Befindlichkeiten irgendwie betrachten könnten. Und das Ziel ist aber dann nach wie vor klar, dass wir eigentlich zu dem Minutenschaffen kommen, 15 Minuten schaffen.
Ja. Okay. Und das ist ja jetzt keine, was wir uns jetzt hier alleine ausbrüten, sondern das ist ja auf einer europäischen Ebene, gibt es da Mitstreiter. Wer macht denn bei so einem System, wer ist denn da so bei diesen Pilotprojekten jetzt schon so dabei, welche Länder?
Also ganz mit vorne dabei sind die Nordics, ich glaube sogar gehört Dänemark zu den Nordics, da bin ich mir gerade unklar, aber okay, dann war es der richtige Begriff. Vor allem Dänemark, Energinet und Estland, Elering sind mit uns im Pilotprojekt mit dabei und sind da wirklich auch extrem gut unterwegs. Und Dänemark startet diesen Sommer, glaube ich, in die öffentliche Pilotphase und ist da wirklich schon sehr aktiv dabei.
Die sind ja auch grundsätzlich viel weiter schon beim Smart Meter Rollout, auch in Dänemark insbesondere. Ja. Ne? Die Dänen sind schon versiert damit, über Apps ihren Stromverbrauch irgendwie zu verfolgen und auch vielleicht sogar anzupassen, Angebot und Nachfrage. Also das, was bei uns ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist, weil wir mit diesem Smart Meter Rollout so weit hinterherhängen, ist in Dänemark ja schon eine Selbstverständlichkeit. Ne?
Genau, und da sieht man natürlich auch, was für tolle Chancen dann möglich sind, wenn man mal so 15-Minuten-Werte, Zählwerte hat aus dem Smart Meter. Das ist natürlich eine Voraussetzung.
Das wäre ja auch die Voraussetzung für Deutschland, ne? Dass der Smart Meter Rollout wirklich angekommt.
Ja, wenn du wirklich 15-Minuten-Werte haben willst, dann brauchst du ja auch vom Verbrauch 15-Minuten-Werte. Und dann brauchst du einen Smart Meter. Für die Industrie, da gibt es ja schon heute Zähltechnik, die 15 Minuten scharf ist. Das wäre schon heute davon abgedeckt.
Die haben andere, nicht diese Haushalts-Smart Meter, sondern eben andere
Zählsysteme. Genau, das nennt sich ein bisschen anders und ist technisch auch noch ein bisschen anders.
Aber jetzt gibt es auf der europäischen Ebene schon, hast gerade die besagten Unternehmen schon erwähnt, aus Dänemark und aus Estland, die Netzbetreiber, so eine Plattform auch inzwischen, Energy Track and Trace. Was kann man denn über diese, was läuft denn über diese Plattform bereits oder welchen Zweck erfüllt die?
Das ist die Gemeinschaftsentwicklung, die wir gemacht haben, zusammen mit den Partnern aus Dänemark und Estland. Und das ist quasi ein granulares Register für Herkunftsnachweise. Wir importieren Zeitreihen, also Messdaten von Verbrauch und Erzeugung und erstellen darauf Zertifikate. Und dann kann quasi eine Drittpartei kommen und sagen, ich habe hier Verbrauchszertifikate und dann kaufe ich mir die Erzeugungszertifikate dazu, lege die übereinander und matche die, sagen wir. Und dann werden diese Zertifikate entwertet. Der Verbrauch ist damit grün und die Zertifikate sind quasi beansprucht. Die kann jetzt niemand zweites kaufen. Stichwort Doppelvermarktungsverbot. Ja. Das ist die Idee dahinter.
Was braucht es denn, damit sich so ein System dieser granularen Zertifikate dann wirklich auch am Markt durchsetzt? Braucht man dafür eine ganze Reihe von Erzeugungsanlagen, die sagen, ja, ich mache da mit? Braucht man da einen großen Stil Verbraucher? Oder welche Gruppen sind erforderlich, damit das eben vorankommt?
Also ich glaube, du brauchst natürlich einfach beides, Verbrauch und Erzeugung, sonst kannst du das nicht übereinander legen. Das brauchst du natürlich beides. Und du brauchst einen, ja, ich würde sagen, willige, mutige erste Akteure, die mitmachen. Das heißt, ein Endverbraucher, der sagt, ja, ich will jetzt wirklich mal genau wissen, wo mein Strom herkommt.
Ein Großverbraucher idealerweise, also nicht so wie du und ich, in der Wohnung mit dem Kühlschrank und einer Waschmaschine.
Ich bin mir da unsicher, weil die Energiewende, die wird ja auch nicht vorbei an den Endverbrauchenden, mich als Bewohner meiner Wohnung funktionieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch diese Leute da definitiv einbinden. Und bei den Lieferanten ist es natürlich ein bisschen, die stehen vor der Herausforderung, wenn ich da jetzt mitmache, dann muss ich meinen Kunden erstmal sagen, dass das bisherige System heutzutage nicht mehr so viel bringt für die Energiewende, sagen wir mal so. Ja? Und das führt die, glaube ich, ein bisschen vor Marketing-Schwierigkeiten, wie sie das jetzt kommunizieren, ohne ihre Kunden auch zu verprellen oder vor den Kopf zu stoßen.
Naja, weil klar, das ist natürlich ein Paradoxon, ne? Weil ausgerechnet die Stromanbieter, die für ein solches Modell in Frage kommen und auch sicherlich aufgeschlossen sind, da mitzumachen, vermarkten ihren Strom ja heute schon als ein Ökostromangebot und manche machen dann Werbung, ja, das ist wirklich echter Ökostrom, der fließt so und so viel dann in irgendwelche Energiewendeprojekte. Aber es hieß ja eben tatsächlich, wenn man jetzt in die Richtung granularen Zertifikate geht, zu sagen, ja, das wir jetzt hier bisher gemacht haben, ist eigentlich nicht so ganz sauber. Das ist natürlich ein Problem. Und seid ihr denn im Austausch teilweise mit diesen Unternehmen und welche Aufgeschlossenheit begegnet euch da?
Also uns begegnet da definitiv Aufgeschlossenheit, sonst hätten wir es auch jetzt nicht so lange gemacht. Und wir sind ja auch aktuell dabei, die ersten Pilotprojekte zu starten. Also wir sehen da schon ein großes Interesse und wir arbeiten auch mit einem Partner zusammen, die in UK schon relativ erfolgreich unterwegs sind mit Zertifikaten und die berichten uns. Es war schwierig, den ersten Lieferanten dafür zu gewinnen, aber als der dann dabei war, sind auf einmal alle anderen Lieferanten auch aufgesprungen. Ne? Das ist so ein bisschen...
Also man braucht so einen Frontrunner.
Ja.
Alles klar. Vielen, vielen Dank nochmal für diese Hintergründe, dieses Sahnehäubchen zum heutigen Thema.
Sahnehäubchen auf Tomaten.
Das Sahnehäubchen auf den Tomaten. Ja, das war sicherlich ein ganz hartes und dickes Brett heute zu dem beliebten Thema Ökostrom. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Einige nützliche Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, auch in der nächsten Folge Strom zum Anfassen geht es um den Strommarkt. Um welchen dieser vielen Märkte auf dem Strommarkt es im Einzelnen geht, verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Volker Kuhstedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Kuhstedt.